Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal beim richtigen Sender, Radio X. Richtiger Tag, vierte Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16, 17 Uhr. Und die richtige Sendung Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über etwas, was uns in letzter Zeit doch ziemlich abhanden gekommen ist, muss man wohl sagen. Ohne Wasser ist nichts im Fluss, Ausrufezeichen. Wasser spielt in den Mythologien und Religionen der meisten Kulturen eine bedeutsame Rolle und wird auch bei rituellen Maßnahmen, bei Ritualen eingesetzt. Bei den frühesten Philosophen zählt das Wasser neben Feuer, Luft und Erde zu den vier Urelementen. Thales von Milet sah im Wasser gar den Urstoff allen Seins. Neben philosophischen, religiösen und rituellen Aspekten hat das Wasser auch in Anführungszeichen handfeste Aufgaben. Dies wurde und wird uns in den vergangenen Jahren, ganz besonders auch in diesem Sommer oder speziell in diesem Sommer, deutlich vor Augen geführt. Welche Bedeutung hat Wasser für unser Leben, für alles Leben? Wie steht es um den Wasserhaushalt und wie müssen wir mit sich abzeichnenden Knappheiten umgehen? Darum geht es in der heutigen Sendung und dazu habe ich Gäste dabei, von denen ich Fachkompetenz weiß und wir werden auch sicher eine spannende Sendung haben. Das ist einmal die Dr. Andrea Sundermann. Sie ist Sektionsleiterin Flussökosystemmanagement beim Senckenberger Forschungsinstitut und Naturmuseum. Hallo Andrea, guten Tag, schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, bisschen näher ans Mikro noch, damit die Leute das ein bisschen besser hören. Ja, genau. Und dann haben wir den Rüdiger Hansen, er ist im Vorstand vom BUND Kaiserband Frankfurt und im Landesarbeitsguide Wasser des BUND Hessen. Rüdiger, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag Otto, guten Tag liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
Zuhörerinnen, wir sind im Radio. Du warst schon mal hier am Telefon beim Verkehrsthema Riederwald vor einiger Zeit, oder?
Ja.
So als kleiner, langsamer Einstieg mal ins Thema, Andrea, weshalb ist Wasser so bedeutsam?
Oh, gute Frage. Wasser ist im Grunde genommen bedeutsam für uns, weil es eine Lebensgrundlage für uns ist. Also wir sind ja auf Wasser angewiesen. Und wenn wir das nicht haben, also ist das wirklich die Grundlage allen Lebens.
Rüdiger, wie sind denn die Wasservorkommen auf dem Planeten Erden verteilt? Ich meine, wie man das errechnet, ist mir ein bisschen schleierhaft, aber es gibt da ja konkrete Zahlen dafür. Wie sieht denn das aus?
Ja, wir haben ja in einer Stunde keine Zeit, das zahlenmäßig alles aufzuarbeiten. Genau. Aber man muss eins sagen, es gibt auf der Welt, also ich nehme einfach mal 100% Wasser, wenn man das Wasser aus den Ozeanen, Flüssen, Seen und der Atmosphäre zusammenrechnet. Und davon sind 97% Salzwasser. Und mit dem Salzwasser können wir relativ wenig anfangen. Und 3% sind Süßwasser. Davon wiederum sind ungefähr die Hälfte gefroren auf den beiden Polkappen. Und die andere Hälfte, also 1,5% oder sogar nur 1%, das bildet den Wasserkreislauf. Der entsteht durch Verdunstung über dem Meer und Regen über dem Land und dann Abfluss über Grundwasser oder auch nicht. Da sprechen wir ja noch drüber. Und dann über die Flüsse wieder zurück ins Meer. Dieses Wasser ist eigentlich immer da. Und das Problem, was wir heute haben, ist, dass das Wasser aus diesem Kreislauf aber nicht an der richtigen Stelle ist. Und da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen.
Du hast es jetzt schon angedeutet. Also ich habe mir mal so vor einiger Zeit kam mir mal der Gedanke, wir verwenden ja immer den Begriff Wasserverbrauch, aber Verbrauch ist ja eigentlich eher nicht die richtige Bezeichnung, sondern wir gebrauchen Wasser. Das hört ja wahrscheinlich mit dem, das ist jetzt eine Spitzfindigkeit in der Wortwahl, aber ich finde das jetzt nicht ganz unwichtig, weil es ist ja ein Hinweis darauf, dass uns das Wasser in dem System Erde erhalten bleibt, oder?
Naja, das Wasser, was wir brauchen, was wir trinken, was wir in der Waschmaschine verbrauchen, geht am Schluss alles wieder entweder direkt oder über die Kläranlage in die Flüsse und kommt dann wieder ins Meer und nimmt insofern immer am Wasser teil. Also das ist halt damit gemeint, egal welchen Begriff du verwendest.
Ja, okay, ich bin da halt ein bisschen eher der Wortakrobat. Andrea, ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, das Rhein-Main-Gebiet gilt gemeinhin als trocken. Stimmt das? Und wenn ja, was ist da die Ursache? Weißt du da was drüber?
Also wenn wir uns Karten anschauen, deutschlandweit, wie viel Niederschlag in den einzelnen Regionen fällt, dann sind wir jetzt nicht dabei oder nicht in den Regionen mit dabei, die sehr, sehr wenig Niederschlag haben. Aber wir zählen eben auch nicht, oder das Rhein-Main-Region zählt jetzt nicht zu den Gebieten, wo wir tatsächlich sehr, sehr viel Niederschlag im Jahr haben. Also ja, so ein Stück weit mittendrin, würde ich was sagen. Okay.
Ihr habt in der Fachzeitschrift Nature vor einiger Zeit eine Studie veröffentlicht. Demnach fallen weltweit 60% der Flüsse teilweise trocken. Was ist denn die Kernaussage der Studie? Weil ich meine, ich finde das schon eine erstaunliche Aussage.
Ja, das war eine sehr, sehr große Studie, sehr umfangreiche Studie, wo wirklich viel Arbeit reingeflossen ist. Und man hat im Grunde genommen geschaut, mit Hilfe von Pegeldaten, die man ausgewertet hat, mit Hilfe von Umweltvariablen, Klimamodelle aufgesetzt und geschaut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fließgewässer austrocknen. Und man hat festgestellt, dass wenn man das wirklich weltweit betrachtet, dann ist es so, dass 60% unserer Fließgewässer tatsächlich zumindest an einem Tag im Monat, also einen Monat haben, wo sie wirklich an einem Tag tatsächlich auch trocken fallen. Das sind 60%. Also wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, dann heißt es im Grunde genommen, dass Austrocknung eigentlich eher die Regel ist als die Ausnahme, weltweit gesehen.
Gibt es da kontinentale Unterschiede oder Schwerpunkte in dem Fall, als Schwerpunkt in Anführungszeichen? Oder ist es natürlich auch von Klimazonen abhängig, aber kann man sagen, dass es Weltregionen gibt, wo das mehr oder öfter der Fall ist?
Ja, das hängt natürlich von den Klimazonen ab. Also Nordafrika, Australien, Südafrika, das sind natürlich Regionen, die mehr Gewässer haben oder anteilsmäßig mehr Gewässer haben, die dann entsprechend auch trocken fallen können. Oder auch die Regionen, die sehr, sehr weit nördlich liegen. Da ist es dann aber so, dass die Fließgewässer trocken fallen, weil es dann einfach sehr kalt ist und das Wasser gefriert.
Ach, das versteht man da auch unter Trockenfallen?
Weil ich kein fließendes Wasser im Moment habe.
Rüdiger. Ich habe da eine Frage direkt. Es gibt doch diesen bekannten Fluss, ich komme aber auf den Namen nicht, nördlich von Triest in Italien, der aus den Alpen rauskommt, der auch jedes Jahr trocknet. Habe ich mal irgendwo, glaube ich, in einem Vortrag bei Sinkenberg gehört. Ist hier der, hast du den im Visier, Andrea?
Den Tagliamento?
Ja, den, genau.
Ja. Ach, der Tagliamento, das ist tatsächlich noch ein Fließgewässer, das entspringt in den Alpen. Und da kriegen wir Fließgewässer, Ökologen halt wirklich... das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gewässer noch, weil es noch sehr naturnah ist und eigentlich eine Aue hat, beziehungsweise das Gewässer selber ist im Grunde genommen bis zu einem Kilometer breit, auch wenn wir jetzt nicht Wasserfläche sehen, die einen Kilometer breit ist. Aber wir haben große Schotterbänke, die dann gegebenenfalls auch zeitweise trocken fallen. Und zwischendrin dann eben diese Bereiche, wo das Wasser fließt. Das verlagert sich regelmäßig. Nach jedem Hochwasser sieht der anders aus. Und das ist aber auch wirklich dann ein Gewässer, was halt dann partiell Bereiche hat, die immer wieder trocken fallen. Und das ist auch wirklich also ganz natürlicherweise so. Und die Artengemeinschaften, die da leben, haben sich daran angepasst.
Ich habe deswegen auch eingehakt, Otto.
Ja,
man muss ja jetzt aufpassen, wenn es sowas gibt, was ganz natürlich ist und in heißen Gebieten, in Afrika, Wüste und so weiter, denke ich mal, ist das noch am leichtesten vorstellbar. Aber auch in unserer Klimazone, wenn es da Gebiete gibt, wo Flüsse so teilweise oder ganz trocken fallen, dann muss man ja aufpassen, dass die Menschen nicht meinen, das ist ganz normal. Und wenn jetzt plötzlich die Nidda im Oberlauf trocken fällt, dann sagen sie, naja, passiert bei anderen Flüssen auch. Also es gibt, meine ich, muss man differenzieren. Es gibt natürliche Verhältnisse, wo das normal ist, wo die Natur, die Ökologie drumherum damit zurechtkommt. Aber die hiesigen Verhältnisse würden das nicht erlauben. Oder gar, wenn der Rhein trocken fallen würde oder so ein großer Fluss. Das darf nicht passieren.
Ja, absolut. Also ne, gerade so der Tagliamento, wo wir gerade drüber gesprochen haben, da ist es natürlicherweise so, dass Bereiche zumindest auch trocken fallen. Wir haben auch hier in den Mittelgebirgsregionen teilweise Gewässeroberläufe, die halt auch natürlicherweise austrocknen können. Und das sind wirklich Gewässer, da haben sich die Artengemeinschaften auch dran angepasst. Das ist absolut normal. Was aber tatsächlich in den letzten Jahren immer stärker dazukommt, ist, dass wir Wasser entnehmen und das dann eben zu Trinkwasserzwecken, wofür auch immer. Und das führt dazu, dass im Grunde genommen die Wasserstände in den Auen, die Grundwasserstände sinken und dann eben zunehmend immer mehr Gewässer, Gewässerabschnitte trocken fallen. Und das ist für die Artengemeinschaften, für die Gewässer insgesamt tatsächlich wirklich fatal.
Ihr habt jetzt Rüdiger teilweise schon angeschnitten, da können wir euch die Frage sparen, ob es hier in der Region welche gibt. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, die Donau, die fließt ja, ich glaube, in der Nähe von Furtwangen, weiß nicht mehr genau, wie es örtlich ist, kilometerweit unterirdisch. Mal mehr, mal weniger. Wird es bei so einer Studie auch berücksichtigt als Trockenfallen? Das ist ja ein natürlicher Vorgang dort.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich, Andrea, oder?
Ja. Ja, also das wäre dann in so einer Studie eben auch als ein Gewässer eingestuft worden, was dann trocken fällt, weil einfach die Geologie das hergibt, weil einfach das Wasser an der Stelle tatsächlich in den Untergrund versackt und an anderer Stelle wieder raus, zutage tritt, rauskommt. Das ist auch ganz normal dann an der Stelle.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass da was vertrocknet, sondern eben die Geologie mit unterirdischen Gängen, die erlaubt, dass das Wasser da versinkt und 10 Kilometer weiter oder ich weiß nicht, wie lang die Strecke ist, da kommt das Wasser wieder raus. Das hat nichts mit der Klimaproblematik
zu tun. Nein. Ich wollte es nur so mal jetzt im Hinblick auf das, wenn man eine Studie erstellt über trockenfallende Flüsse, ob sowas eben dann auch als trockenfallen bezeichnet wird. Ich meine, ich habe das schon 2-3 Mal gesehen, die Vegetation dort ist einfach dann auch entsprechend ausgerichtet, dass es da mal eine Zeit lang eben kein Wasser gibt oder unterirdisch oder was auch immer. Welche Auswirkungen hat so ein Trockenfallen auf die Gewässerökologie? Das ist ja wahrscheinlich, Andrea, etwas, womit dein Herz aufgeht, womit du dich beschäftigst, oder?
Ja, also erstmal mag man meinen, dass die Organismen, die in diesem Fließgewässer leben, dass die vielleicht ein Problem damit haben, wenn auf einmal das Wasser weg ist. Aber die sind tatsächlich an solche Situationen angepasst. Also ne, ich bin Gewässerökologin, ich beschäftige mich mit den kleinen Lebewesen auf der Gewässersohle. Und wenn wir uns dann mal anschauen, welche Köcherfliegen oder Eintagsfliegen da fortkommen, die kommen da prima mit klar. Also entweder haben die einen Lebenszyklus entwickelt, wo sie dann eben in diesen Restpfützen, die da noch vorhanden sind, sich noch weiterentwickeln können und dann schlüpfen können. Und dann Eier legen, die ganz lange Phasen, also mehrere Wochen Phasen der Trockenheit überdauern können. Oder es gibt Köcherfliegen, die kriechen einfach in ihren Köcher rein. Also die haben, man muss sich das vorstellen, wie so ein kleines, langes Gehäuse, was die sich selber bauen. Da sitzen die Larven drin. Und wenn das Wasser verschwindet, dann kriechen diese Larven mit ihrem Köcher unter Steinen in feuchte Bereiche und überdauern das einfach. Und sitzen da einfach und warten, bis das Wasser zurückkommt und dann geht's weiter.
Es gibt ja Lebewesen, die sich dann in den Schlamm oder wie man das immer nennt, eingraben, um diese Phasen zu... Also die sind an diese Situation angepasst oder wurden angepasst, das ist wahrscheinlich der richtige
Ausdruck. Ja, die sind perfekt daran angepasst, ja. Okay.
Rüdiger, du hattest es vorher schon angedeutet, stell an dich die Frage, ich meine, welche Auswirkungen hat sowas auf Bevölkerung?
Die ausgetrockneten Becher?
Ja, überhaupt.
Also ich meine, wenn die Köcherfliegen überleben, dann ist das ein Zeichen, dass die Menschen daran auch nicht leiden müssen. Ich wollte nur jetzt die Frage stellen, Andrea, wenn jetzt so ein Trockenfall mehrere Jahre kontinuierlich ist, dann können auch die Köcherfliegen da drin nicht mehr leben, weil die brauchen ja einmal im Jahr oder über eine gewisse Zeit des Jahres brauchen sie Feuchtigkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Also Wasser.
Ne, die können eine gewisse Periode können die halt überdauern.
Ja.
Und das funktioniert dann eben auch nur halt in Fließgewässern, die natürlicherweise trocken fallen, weil dort eben diese Artengemeinschaften dran angepasst sind.
Ja.
Da habe ich wirklich Gewässer, die eigentlich permanent Wasser führen und die dann austrocknen, da hat sofort die Lebensgemeinschaft ein Problem damit.
Was du ansprichst, Otto, ist ja, wenn jetzt durch besondere Ereignisse oder durch besondere Klimaentwicklung da Zustände entstehen, die es bisher nicht gegeben hat, längere Trockenphasen oder gar mehrjährige Trockenphasen, dadurch, dass eben zu wenig Wasser fällt erstmal, das ist immer die erste Ursache, dass es zu wenig Niederschläge gibt, damit wird die Erde nicht richtig durchfeuchtet, damit trocknen die Quellen aus. Und wenn die Quellen austrocknen, ist der Oberlauf eines Baches natürlich auch gefährdet und droht auch trocken zu fallen. Und der Zusammenhang, du fragtest ja, was
mit den Menschen, auf uns, auf die
der
Bevölkerung
Zusammenhang
auswirkt,
ist der, es ist alles ein Indikator, dass wir zu wenig Grundwasser haben. Und wenn wir zu wenig Grundwasser haben, haben wir eigentlich auch zu wenig Potenzial fürs Trinkwasser.
Meine Frage ist auch, ich habe das jetzt vergessen vorzuschieben. Das eine, was die Andrea ja geschildert hat, sind natürliche Prozesse. Aber es gibt ja auch menschengemachte Eingriffe in diese Systeme, die dann zu diesen teilweise Trockenphasen führen. Und daraus ergibt sich ja dann auch eine Konsequenz für uns Menschen. Also neben der Verfügbarkeit von Wasser.
Die wichtigste Konsequenz ist ja, dass wir uns klar sein müssen, woher der Klimawandel zum wesentlichen Anteil kommt, nämlich durch die Verschmutzung der Atmosphäre, durch Treibhausgase, CO2 und Ähnliches. Und was man heute ja immer wieder liest, Andrea, da bist du berufen, vielleicht zu kommentieren, dass sich jetzt schon der Jetstream verändert hat. Und dass möglicherweise die große Trockenheit, die wir gerade hier in Frankfurt derzeit erleben, es hat doch vor 10 Tagen hat es große Unwetter in Europa gegeben, von Italien bis nach Lappland. Und aber in Frankfurt ist es trocken geblieben oder weitestgehend trocken geblieben. Also da, wenn sich da was im Jetstream verändert hat, dann ist das natürlich eine Spätfolge der Klimaveränderung. Oder ist das damit zu rechnen, dass das so ist? Das ist der Zusammenhang, oder?
Ja, also ich meine, die Klimamodelle, die wir momentan haben, die sagen alle voraus, dass wir im Grunde genommen, selbst wenn es bei der ähnlichen Menge an Niederschlag bleibt, aber die Verschiebung im Niederschlag haben, also insofern, als dass halt im Winter dann entsprechend mehr fällt, aber im Sommer dann halt entsprechend weniger. Also dann, dass wir dann wirklich lange Phasen der Trockenheit haben. Und wenn es dann im Sommer regnet, dann wirklich diese Starkregenereignisse. Mhm. Und die dienen natürlich dann auch nicht zu, dass dann der Boden wieder mit Wasser gesättigt wird. Weil wenn es dann so richtig stark auf einmal regnet, dann fließt natürlich auch vieles oberirdisch ab.
Also es scheint wohl auch, nach dem, was ich gelesen habe, ich bin kein Meteorologe, Klimaforscher, was auch immer, was ich gelesen habe mit dem Jetstream, das sorgt eben dafür, dass sich die Wetterlagen länger halten. Also durch das, dass der sich verlangsamt, bleiben die stabiler, Hochs oder Tiefs.
Aber während auch die früher, Hochs, wo es trocken bleibt.
Ja, klar. Das jeweilige Wetter bleibt eben, oder ja, ist ja Wetter, bleibt eben dann länger erhalten. Aber wenn es dann mal ein Tief in Anführungszeichen, bleibt es länger, als es vor, was weiß ich, 4, 5, 6 oder 10 Jahren der Fall war. Das hängt wohl mit dem Jetstream zusammen, oder?
Ja, und die veränderten Niederschlagsmuster sind dann eben das Ergebnis davon.
Genau. Bei diesem ganzen Thema wird ja jetzt auch immer wieder diskutiert und auch gefordert von der Industrie, verständlich einerseits, Fragezeichen würde jetzt mal dahinter setzen, aber eine Vertiefung von Flüssen. Kann man mal machen, ja. Die Vertiefung von Flüssen, und da wird im Moment gerade ganz massiv der Rhein gefordert, das am Rhein zu machen. Ich weiß es, von der Elbe gibt es seit Jahren die Diskussion. Die Donau, habe ich jetzt dieser Tage in dem Bericht gehört, wird hauptsächlich dann Österreich, Serbien darunter in der Richtung. Wie stellt sich denn das aus Wassersicht da oder aus Naturschutzsicht? Ich meine, so ein Eingriff in den Fluss hat ja auch Auswirkungen, wenn ich den vertiefe, oder?
Also als Gewässerökologe können wir da, oder kann ich da nicht wirklich mitgehen, können wir da auch nicht wirklich mitgehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn wir ein Fließgewässer vertiefen und dann eben vielleicht auch noch Buhnen am Ufer errichten, das sind ja diese, ne, die Steinschüttungen, die dann quasi senkrecht zur Wasserführung halt in das Gewässer reingehen. Das führt dazu, dass wir dann eben in der Mitte eine Rinne haben mit sehr starken Strömungsgeschwindigkeiten. Das vertieft sich vielleicht auch noch von selber. Und dadurch sinkt eben der Wasserpegel in den umliegenden Bereichen tatsächlich einfach noch viel stärker ab.
Also nicht nur im Flussbett, sondern auch im Uferbereich, Auenbereich, oder wie man immer das betitelt.
Exakt, im Uferbereich, genau. In der Fläche, wenn wir noch Auen haben, intakte Auen, dann sind es die Auen, die dann halt trockener werden. Ansonsten sind halt so die Bereiche, die halt links und rechts am Ufer oder am Fluss angrenzen.
Habt ihr da Untersuchungen und Daten, wie sich das auf das Ökosystem Wasser oder wie man das bezeichnen mag, auswirkt? Kann man wahrscheinlich noch nicht am lebenden Objekt nachweisen.
Ja, oder? Exakt. Und die Auswirkungen sind natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie groß oder wie stark diese Vertiefungen waren, wie stark der Wasserpegel quasi abgesunken ist. Das ist sehr abhängig von den Maßnahmen selber, die man da, oder von den Bereichen selber, wo man es umgesetzt hat und wie man es umgesetzt hat.
Rüdiger, wie sieht das aus Naturschutzsicht aus? Ich meine, ich frage mich halt, was hilft es, wenn das Wasser sowieso nicht kommt?
Eben. Also man konnte das ja sehen bis vor den letzten Unwettern, also bis etwa vor 14 Tagen, als der Rhein immer weiter abgesackt ist und fast täglich die Bilder vom Fluss in den Medien waren. Man hat gesehen, dass in der Mitte nur noch eine schmale Rinne mit Wasser bedeckt war und der Pegelstand war so tief wie nie. Und die Frachtkähne, die da fuhren, die konnten noch mit der Hälfte oder mit einem Drittel beladen werden. Und es kam die Gefahr auf, wurde darüber gesprochen und geschrieben, dass eben irgendwann die Schifffahrt ganz eingestellt werden muss. Aber du hast jetzt mehr aus Naturaspekten gefragt. Ich meine, so ein Fluss wie der Rhein, der wird schon ewig zu wirtschaftlichen Zwecken verändert, begradigt, vertieft und so weiter. Aber jetzt immer weiter vertiefen, ich denke mal, das funktioniert nicht mehr, wenn einfach nicht mehr genug Wasser in den Fluss reinkommt. Also das weiter vertiefen wird keine Hilfe sein, um den Schiffsverkehr wirklich aufrechtzuerhalten. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, weil das immer weniger wird. Und ich meine, das Leben der Fische, das wird natürlich auch beeinträchtigt durch die geringe Wassermenge, die noch da ist. Und was man nicht vergessen darf, bei der Hitze, die damit immer einhergeht, durch die Temperaturerhöhung des Wassers. Das verändert ja auch die Lebensbedingungen der Tiere und Pflanzen in dem Wasser. Insofern ist es alles eigentlich ganz furchtbar für die Natur. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Wasser reinkriegen. Interessant war, ich war gerade diese Woche, letzten Dienstag, am Rhein in Biebesheim. Das ist so auf der Höhe von Darmstadt am Rhein. Da ist eine Anlage für Wasseraufbereitung aus dem Main, fürs Trinkwasser. Ja, die machen also, die nehmen Wasser aus dem Rhein, reinigen das gründlich und versickern das in der Erde. Und das wird immer verkauft, diese Wasseraufbereitung, die es hier in Frankfurt auch gibt, aus dem Main, als die Möglichkeit, wenn natürliches Grundwasser fehlt, dass man es mit dieser Entnahme aus den Flüssen aufbessert. Und ich meine, vor zwei Wochen, an Betracht der Bilder vom Rhein, wo kaum noch Wasser drin war, fragt man sich dann, hey, wie lange soll das wirklich helfen? Das ist ja eigentlich nur etwas, was funktioniert, wenn die Flüsse genug Wasser haben. Aber was ich sah am Dienstag in Biebesheim war, nachdem in Württemberg ja ein Großteil dieser Unwetter gewesen ist, sofort kommt der Rhein einen Meter hoch. Ja, und ist dann plötzlich, man sieht, dass die Kähne wieder voll beladen sind. Mhm. Also bisher geht das relativ schnell, wenn irgendwo im Einzugsgebiet eines solchen Flusses genügend Wasser fällt, dann kommt der Wasserspiegel auch wieder hoch und dann hat man das Gefühl, er erholt sich. Aber was genau mit dem Fluss passiert, das durchschaue ich auch nicht, das können Sie besser.
Ja, ich wollte die Andrea gerade noch eine Frage nachschieben. Ich meine, wir kommen vom X ins Tausende. Ich hatte das befürchtet, weil das Thema so umfassend und weitgreifend ist. Nee, das ist ja in Ordnung. Kein Thema. Wir gucken, wie wir das hinbekommen. Wir wollen ja möglichst viel zu dem Thema informieren. Gletscherschmelze ist natürlich auch ein Lebensader für einen Fluss. Wenn die jetzt natürlich wie in der Schweiz so innerhalb kürzester Zeit so rapide zurückgehen oder in Tibet und so weiter, dann wird es ja auf längere Sicht, mittelfristig, langfristig total Auswirkungen auf diese ganzen Wassersysteme haben. Aber nochmal Augenschein von mir, mich wundert es ja immer, dass der Main hier in der Stadt noch aussieht, als ob alles in bester Ordnung wäre. Ich hatte mir extra vor zwei Tagen mal den Spaß gemacht und bin den Main aufwärts gefahren, weil ich dachte, mal gucken, was dann mehr am Oberlauf Hanau und dort in der Ecke ist, sieht immer noch gut aus. Die Wasserversorger in Hessen sagen, wir haben kein Wasserproblem. Wenn ich meinen Wasserhahn aufdrehe, kommt immer noch Wasser raus. Wie passt das zusammen? Also jetzt gerade speziell zum Main, dass der trotzdem noch so wasserreich scheint.
Also wenn du jetzt gerade sagst, irgendwie, dass du in Main entlang gefahren bist, vielleicht sind dir dann auch die regelmäßig Abständen vorhandenen, regelmäßig vorkommenden Abständen, vorhandenen ja, Schleusen aufgefallen. Ja, alle wissen, was ich meine. Der Main ist wirklich gestaut, von vorne bis hinten gefühlt, also wirklich zahlreiche Schleusen da, sodass man sich vorstellen muss, es ist eigentlich kein Fließgewässer mehr, sondern es ist eigentlich ein stehendes Gewässer, wo die Wassermassen hin und her geschoben werden.
Okay.
Das hat einfach mit einem natürlichen Fließgewässer nicht mehr viel zu tun. Aber deshalb hat man vielleicht auch das Gefühl, okay, vom Pegel her irgendwie so niedrig ist es ja gar nicht. Ne? Weil es einfach in diesen Staustufen oder zwischen zwei Staustufen einfach gehalten wird in dem Moment.
Also ich meine, auf der Strecke der Hanau und so weiter, da gibt es ja einmal das bei, ich weiß nicht, Schloss Philippsburg dort in der Ecke. Dann haben wir die in Offenbach, dann haben wir die in Griesheim, dann kommen nochmal bis zur Mündung in Rhein. das in Kostheim, die Ecke? Also wie du sagst, wie sieht es weiter Main aufwärts auf?
Also das ist die landläufige Sicht auf den Main bis hoch, bis über Würzburg hinaus wahrscheinlich. Das ist eine Kette von Staustufen. Und deswegen ist das in Augenschein nehmen, was du getan hast, ist das irreführend, wenn du daraus schließt, dass der Main genug Wasser hat. Es steht einfach.
Ja, ich habe das jetzt nicht daraus geschlossen, sondern ich habe mir eben nur daran gefragt, warum ist das am Main, wirkt es am Main so? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Main auf natürliche Weise mehr Wasser hätte wie der Rhein, um das mal auf gut Deutsch zu sagen.
Aber du hast, ich wollte noch auf einen Punkt kommen, den du angesprochen hast mit den Wintern. Und du hattest es auch gesagt, dass Regenfälle auf den Winter verschoben werden. Im Prinzip wäre das ja nicht so schlimm. Nur die Problematik ist die, dass es ja auch die Winter wärmer werden und es weniger Schnee fällt. Und der Schnee ist offenbar, wie ich mir sagen lasse, von Experten ein wichtiger Aspekt, weil wenn der dann im Frühjahr schmilzt, dann ist das die ideale Situation, wo Wasser versickert in der Erde, ne? Wenn der Schnee einigermaßen langsam taut. Und wenn der Schnee schnell taut, gibt es Hochwasser. Aber wenn er langsam taut, dann wird die, dringt es in die Erde ein. Und wenn der Schneefall ausfällt, ist es nicht nur ein Ausfall von Niederschlag, sondern auch eine besonders intensive Phase der Versickerung, die ohne den Schnee nicht mehr vorhanden ist und deswegen auch dazu beiträgt, dass die Grundwassermengen nicht genügend aufgefüllt werden.
Ja, also die Oberflächenwässer dann schneller abfließen, Andrea, oder?
Ja. Vielleicht auch dazu, wir haben jetzt ja immer über technische Lösungen gesprochen, irgendwie, wie man eventuell dafür sorgen kann, dass vielleicht dann doch noch mehr Grundwasser wieder nur durch diese Aufbereitungsanlage halt wieder der Grundwasserspiegel angehoben wird, wie auch immer. Das sind alles technische Lösungen, wo wir uns gerade drüber unterhalten haben. Unser neuer Generaldirektor, der Professor Clement Tockner, der propagiert aber immer, dass wir naturbasierte Lösungen brauchen. Also wir können technisch anstellen, was wir wollen. Das ist letzten Endes nicht so ausgereift wie die Natur selber. Und wir müssen einfach gucken, auch zunehmend wieder schauen, dass wir Fließgewässer renaturieren und einfach auch Auen aufwerten. Und das wird dann ganz konkret.
Sag mal ganz kurz, ganz kurz die Funktion von Auen, weil ich weiß nicht, ob das alle so parat haben.
Ja, also unter Auen verstehe ich jetzt tatsächlich ausgedehnte Auwälder neben dem Fluss. Mhm. Also wo man dann einfach auch Bereiche hat mit Altarm, mit kleinen Tümpeln.
Das sind dann Wasserspeicher mehr oder weniger.
Exakt. Die speichern halt effektiv Wasser. Ne? Und das heißt, wenn wir halt eben ein Hochwasser haben oder wenn eben dann auch Schnee langsam schmilzt, diese Bereiche speichern dieses Wasser effektiv. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass das Wasser viel langsamer an den Fluss tatsächlich wieder abgegeben wird im Laufe des Sommers. Sodass dann vielleicht auch dass dann tatsächlich auch diese Pegel eben nicht so stark absinken, weil einfach nochmal viel mehr Wasser in der Aue gespeichert war, was dann langsam abfließen kann.
Rüdiger, wenn du noch was sagen willst, ja. Ansonsten würde ich jetzt mal Pause machen und etwas Musik einspielen.
Ich würde direkt was dazu ergänzen. Und zwar, das Thema Auen ist ja eigentlich auch Gegenstand eines hessischen Programmes vom Umweltministerium, nämlich unter dem Namen 1000 wilde Bäche. Ja, du kennst das, Andrea, ich sehe es an deinem Nicken und das Programm, da sind Fördermittel ausgelobt worden und es sollen eben die 1000 Bäche in Hechteln oder wie viel das sind, sollen systematisch verbessert werden, genau hinsichtlich solcher Aspekte, wie du sie eben erläutert hast. Das heißt, die Bäche sollen raus aus den Kanälen, in denen man sie mal verlegt hat, bis hin zur Nidda, also Kanäle, weil man hat diese Bäche und kleinen Flüsse alle begradigt. Und damit sie schön geradeaus fließen und eben nicht in die Auen fließen, hat man sie in Steinbetten gelegt mit Steinböschungen, möglicherweise sogar Steingrund. Und einfach um Wohnungen zu bauen, um mehr Raum haben für den Bau oder für Gewerbe oder was auch immer, und keine Überschwemmungen mehr zu haben. Und das Programm ist genau so ausgerichtet, wie du es gerade gesagt hast, dass man das wieder zurückentwickelt, dass man die Bäche, den Bächen wieder einen natürlichen und dann auch einen durchaus verschlungenen Lauf gibt und dass man dem Bach bei Hochwasser die Möglichkeit gibt, dass er in die Seiten, das Wasser in die Seiten ausweichen kann und dann möglicherweise da auch Tümpel bildet, wenn das Wasser wieder zurückgeht. Das war der natürliche Wasserhaushalt entlang der Bäche und Flüsse im Mittelgebirge und den haben die Menschen zum großen Teil ja zerstört durch die Begradigung. Wir sehen das an der Nidda, wenn wir der Nidda folgen durchs Frankfurter Stadtgebiet, sind immer wieder Altarme, die es noch gibt, die aber totgelegt sind. Die Mitta ist geradeaus durchgelegt und mit dem Rhein ist es so ähnlich. Wenn man die Rheinwindungen im Oberrheingraben nicht weit südlich von hier betrachtet, die auch weitgehend stillgelegt sind, weil man wollte dort ein schiffbares Gewässer haben. Mhm. Und hier in den im Mittelgebirgen, da wollte man, und am Fuße der Mittelgebirge wollte man einfach, dass das Wasser schnell abfließt. Und das ist fatal für die Bildung von Grundwasser.
Darüber können wir nachher noch reden, wenn wir über das Wasserkonzept der Stadt Frankfurt sprechen. Vielen Dank mal jetzt bei euch bisher hierher. Ich mache mal jetzt etwas Musik zunächst mal. Ich habe hier Grateful Dead und Eye of the World. Ja, ihr seid immer noch Radio X, Umweltmagazin, Greenpeace Frankfurt. Ohne Wasser ist nichts im Fluss. Der Titel der heutigen Sendung. Wir haben jetzt bisher über Wasserflüsse und so weiter gesprochen. Jetzt kommen wir mal, rückt das Thema ein bisschen näher. Es geht um das Wasserkonzept der Stadt Frankfurt. Das Wasserkonzept 2021, und zwar ist es die Fassung vom 10.06.2021. Da hat im Auftrag der Stadt Frankfurt vom Umweltamt zusammen mit Mainova und Hessenwasser wurde dieses Konzept erstellt. Das Konzept hat der BUND, Kreisverband Frankfurt, analysiert und dokumentiert und der Rüdiger Hansen war da federführend, kann man wohl sagen, oder tastendführend, wie man es nennen mag. Rüdiger, was ist denn das Ergebnis von eurer Analyse?
Also wir waren sehr zufrieden, dass die Stadt Frankfurt sich mit diesem Papier endlich mal gezeigt hat, dass sie sich konzeptionell intensiv mit der Wassersituation beschäftigt. Denn bisher waren sich alle nur einig, dass die Wassersituation dramatisch ist. Dieses Wort würde auch oft von Frau Heilig, unserer Umweltdezernentin, verwendet. Und dramatisch ist es halt insofern, dass Frankfurt nur 25% seines Wassers, seines Trinkwassers aus dem eigenen Gebiet, aus eigenen Quellen, aus eigenen Brunnen erzeugt. 75% kommen aus der Umgebung und teilweise aus bis zu 100 Kilometer Entfernung, zum Beispiel aus dem Burgwald, der nördlich von Alsfeld und nördlich von der A49 liegt. Aber ein Großteil auch aus dem Vogelsberg und das schon seit über 150 Jahren und etwa 35% aus dem Hessischen Ried. Das ist also der Bereich im Oberrheintal südlich des Maines zwischen Darmstadt und dem Rhein und Frankfurt. Und dramatisch ist es insofern, als diese Mengen immer weiter erhöht wurden in der Vergangenheit und man fragt sich, wie lange soll das gehen? Im Gesetz steht auch, dass die Kommunen gehalten sind, das Wasser ortsnah zu erzeugen. Und wir haben also dann die Zahlen, da in dem Wasserkonzept jetzt zwar ein paar Verbesserungsmaßnahmen angesprochen sind, aber nach unserem Dafürhalten nicht besonders engagiert, haben wir mal nachgerechnet, was es denn für Potenziale gibt, dass Frankfurt mehr Wasser bei sich selbst auf seinem eigenen Gebiet erzeugen kann. Und wir haben herausgerechnet, dass diese 25%, die derzeit gültig sind, auf 47% zunächst mal rechnerisch erhöht werden könnten durch bessere Ausnutzung der Wasserrechte, durch die Einbeziehung von Substitutionsverfahren. Also Substitution bedeutet Ersatz von Trinkwasser durch Brauchwasser, zum Beispiel für gewerbliche Zwecke, für das Gießen des Stadtgrüns und für die Wasserzuführung zu Toiletten. Wenn man sowas machen würde, könnte man erheblich Trinkwasser sparen und damit dann auch erheblich die Abnahme von Grundwasser aus der Umgebung reduzieren. Zahl sind wir rausgegangen und das ist das globale Ziel. Und die Stadt Frankfurt hat zugesagt, um das damit noch abzuschließen, die Dezernentin hat zugesagt, dass wir auf dieses Papier, was wir geschrieben haben, eine konkrete Antwort kriegen, die vom Umweltamt, von Hessen Wasser und von Mainova ausgearbeitet werden soll. So stand es in der Frankfurter Rundschau.
Ja, da wollte ich später nochmal drauf zurückkommen, auch über eure einzelnen, also nicht jede Forderung, es sind 37, habe ich mir jetzt schlau gemacht, können wir nicht alle durchgehen. Aber welche Auswirkungen hatten das auf die Entnahmegebiete, sprich das Hessische Ried, Vogelsberg und?
Also bisher ist es ja so, dass wir in Frankfurt genug Trinkwasser haben. Also wenn man einen Hahn aufdreht, kommt es immer raus. Insofern haben die Leute, die nicht weiter nachdenken, gar kein Problembewusstsein. Woran man es am meisten sieht, dass die Wasserwirtschaft nicht stimmig ist, ist an den absterbenden Wäldern. Und die absterbenden Wälder gibt es ganz extrem im Hessischen Ried, gibt es auch immer stärker im Vogelsberg und letztlich bei uns direkt, nämlich im Stadtwald. Und das ist auch ein häufiges Thema. Und woher kommt das? Das kommt natürlich zum Teil davon, dass nicht genug Regenfälle sind. Aber es kommt auch davon, dass der Grundwasserspiegel immer weiter absackt. Und insofern in dieser Kombination von mangelndem Regen und abfallenden Grundwasserspiegeln die Bäume immer weniger Möglichkeit haben, sich in Trockenperioden mit Wasser zu versorgen. Und dann passiert das, was wir jetzt allenthalben sehen, wenn wir durch den Stadtwald gehen, wenn wir durchs Ried gehen, dann muss man ja nicht lange gucken, dann sieht man die absterbenden Bäume.
Ja, Andrea, ich nehme an, du bist jetzt vielleicht nicht ganz so in dem Thema Stadtwasserversorgung drin, aber du kannst sicher was dazu sagen, wie es um die Grundwasserneubildung steht. Und der Rüdiger hat es ja schon andeutet, wir haben vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Was sind die wirklichen Ursachen denn von Rückgang vom Grundwasser?
Also was die Grundwasserneubildung anbelangt, da hat das Hessische Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, ich glaube, letztes Jahr eine Pressemitteilung rausgegeben. Da stand drin, dass im Grunde genommen die Grundwasserneubildung im Vergleich zur Referenzperiode, diese Referenzperiode war von, ich glaube, 1971 bis 2000, und die ist im Grunde genommen in den letzten Jahren um, ich glaube, 27% zurückgegangen.
Die Zahl habe ich ja im Kopf.
Ja. Also und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist viel. Ne? Ein Viertel weniger Grundwasser, was sich da gebildet hat. Also von daher, das ist nicht wenig.
Kubikmeterzahl, ich meine, wenn ich die immer lese, nee, das ist schon okay, wenn du schüttelst jetzt den Kopf, nee, das ist schon okay. Weil ich lese die Zahlen immer und denke mir immer, da kann ich mir jetzt wirklich nichts davon darunter vorstellen. Was sind 400, ich nehme jetzt mal irgendeine Zahl, 400.000 Kubikmeter Wasser, was bedeutet sowas?
Vielleicht noch mal, was bedeutet so viel Wasser? Das kann man sich schwer vorstellen. Eine zweite Zahl, die man vielleicht in den Raum werfen kann, oder eine Größenordnung, nicht eine Zahl. Zahlen kann man sich immer schwer vorstellen. Man hat 2002 den Satelliten von der NASA und Deutsches Zentrum für Raumfahrt.
Ariane?
Nee. Das GRACE-Projekt.
Ja, der GRACE-Satellit. Okay. Den hat man quasi aktiviert, beziehungsweise hat jetzt Signale ausgelesen. Und für Deutschland hat man eben festgestellt, dass im Grunde genommen Grundwasser verloren gegangen ist in Menge des Bodensees. Und der Bodensee ist groß. Kann man sich jetzt in Kubikkilometern auch nicht vorstellen. Die Zahlen kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen.
Ja, das hat keinen Sinn, so eine Zahl zu nennen, so viele Nullen hinten dran, da scheitert man dran. Aber Bodensee kann sich jeder vorstellen. Ja. Das muss viel sein.
Ja, darum meine ich, ich lese die Zahlen dann immer und denke mir, was bedeutet das jetzt für mich? Aber das Beispiel mit dem Bodensee hatte ich dieser Tage, ja, ich glaube, das war in dem Zusammenhang gelesen. Ich meine, ich kann mir selbst nicht einmal vorstellen, wie das ist, der Bodensee leer. Jetzt mal unabhängig davon, kommen wir mal wieder auf das Wasserkonzept der Stadt Frankfurt zurück. Der BUND hat in der Analyse auch festgestellt, dass es letztendlich eine Steigerung auf nahezu der Hälfte von bisher 25% geben könnte, Rüdiger.
Also eine Verdopplung fast, von 25% auf 47%.
Welche Maßnahmen wären das? Ihr habt da auch Forderungen erstellt. Ich hatte mir mal 2-3 Schwerpunkte rausgesucht, aber nimm du mal die du der Meinung bist, dass es die wichtigsten sind, weil alle 37 können wir nicht durchgehen.
Also die wichtigste ist die Einrichtung von Brauchwassersystemen, also von Leitungssystemen, die es erlauben, dass Brauchwasser für die Zwecke verwendet wird, wo Trinkwasser nicht notwendig ist. Und das fängt an im Wohnungsbau. Da, wo neue Häuser gebaut werden, da sollte es einfach in Zukunft unbedingt verlangt werden, dass neben dem Trinkwasserleitungssystem auch ein Brauchwasserleitungssystem gelegt wird, damit mindestens die Toiletten versorgt werden können und wenn das gut funktioniert, ja auch die Waschmaschinen. Das ist also nichts Futuristisches, sondern das geht. Und
Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft.
Nee, das ist nicht richtig. Immens ist der Aufwand nicht, ob man jetzt eine zweite Leitung noch dazulegt in die Häuser oder nicht. Natürlich ist es Aufwand, das ist klar, aber bisher ist es auch keine politische Auflage. Und wir haben uns dann den Spaß gemacht, nachdem dieses Wasserkonzept ja jetzt seit Februar veröffentlicht ist, da sollte man eigentlich, und da steht auch drin, dass auf Brauchwasser umgestellt werden soll. Da haben wir uns mal die Bebauungspläne angeguckt, die seitdem veröffentlicht worden sind. Und sieh da, in den Bebauungsplänen steht nach wie vor nichts drin von Brauchwassersystemen. Wir reden über Neubaugebiete. Okay. Ja. Und ich meine, irgendwo muss man ja mal anfangen. Natürlich ist es schwierig, in den Bestand neue Leitungen einzubauen. Das ist sehr schwierig. Aber in Wohnhäusern einbauen, ist das kein großes Thema. Und vor allen Dingen muss es ja wirtschaftlich immer vor dem Hintergrund gesehen, was können wir sparen? Was ist das Wasser, das Trinkwasser wert, dass wir dadurch sparen können? Und wenn man eine Wirtschaftlichkeitsrechnung unter Einbeziehung dieses Aspektes macht, würde die ganz anders aussehen. Im Moment ist es so, und ich habe mal persönlich ein Gespräch mit der Nassauischen Heimstätte gemacht, die ja nun eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft ist, wo die Kommunen im Vorstand sitzen. Und die haben mir gesagt, Herr Hansen, das können wir nicht machen mit dem Brauchwassersystem, weil so ein Brauchwasserleitungssystem, das kostet uns 1 Quadratmeter Wohnfläche, die können wir dann nicht vermieten, also haben wir weniger Einnahmen und das gibt das Wirtschaftlichkeitskonzept nicht her. Und ich muss sagen, so eine Argumentation ist empörend. Ja? Denn die kann nur einer führen, für den Wasser gar nicht da ist, der davon ausgeht, dass wir bis in St. Nimmerleinstag Wasser immer rauskriegen, weil wir haben ja einen Wasserhahn, den wir aufdrehen. Da kommt das schon hin. Ja, das ist richtig, ich finde, das ist richtig ignorant. Ja, man muss den Wert des Wassers bestimmen können. Und da hoffe ich auch immer, dass Senckenberg, Andrea, da noch stärker vielleicht auch politisch vorprescht. Ich erlaube mir mal, das so zu formulieren. Ich habe mal mit Herrn Moosbrugger auf dem Podium gesessen und der hat das Thema Ökosystemkosten andiskutiert. Das ist ja ein Thema, was bei Senckenberg auch bearbeitet wird. Und Ökosystemkosten bedeutet, es muss endlich mal klargestellt werden in Bezug auf Wasser. Was kostet das Wasser wirklich? Was kostet es uns, wenn wir das Wasser nicht mehr haben? Oder so, ja? Und wie viel Geld ersparen wir, wenn wir statt Trinkwassersystem oder für einen Teil des Trinkwassers Brauchwasser einsetzen? Wenn so komplex mal daran gegangen würde an das System, dann wäre das, da bin ich ganz fest von überzeugt, kein Thema mehr. Dann würden wir sofort sagen, ja, bitte, jawohl, bitte sofort Grundwasser. Aber diese Denkweise muss bei den Verantwortlichen erstmal einsetzen. Und die Wohnungsbaugesellschaften werden letztlich von der Politik gesteuert. Die Politiker sitzen in den Vorständen. Also können die das ja auch veranlassen, dass es in die Richtung geht. Und das müssen wir als Bürger abfordern.
Das ist einer der Aspekte. Ich habe jetzt noch Andrea, an dich die Frage. Ich weiß, Rüdiger, du kannst mal ganz kurz vielleicht noch sagen, wenn jemand das noch nachlesen möchte, dieses Konzept oder eure Analyse steht auf eurer Internetseite.
Unsere Analyse steht auf der Internetseite. Es gab eine Pressemeldung dazu im Juni. Die Pressemeldung findet man sehr leicht. Die kann man datumsmäßig zurückverfolgen. Das war also vor 2 Monaten. Und am Ende der Pressemeldung im Zweifelsfall steht der Link auf unsere Antwort und auch der Link auf das Wasserkonzept selbst. Das Wasserkonzept der Stadt steht auf der städtischen Internetseite frankfurt.de.
Aber eure Seite BUND Frankfurt?
Unsere Frankfurt ist bund-frankfurt.de.
Okay. Andrea, eins der Aspekte oder Forderungen ist natürlich, was wir vorher auch schon mal angesprochen haben, das Thema Versickerung von Flusswasser. Wie stellt sich das aus Sicht von der Gewässerökologin dar? Sinnvoll, hilfreich? Umstritten.
Das ist wieder so eine technische Lösung, die wir versuchen umzusetzen oder die man versucht umzusetzen, damit wir tatsächlich wieder die Grundwasserspiegel anheben können. Aber das kann nur, das ist im Grunde genommen so eine Zwischenlösung. Das kann nicht die Lösung an sich sein. Also die Lösung an sich muss tatsächlich sein, dass wir Fließgewässer wirklich großflächig renaturieren und schauen, dass wir da wieder intakte Auen schaffen. Nur das kann tatsächlich langfristig die Lösung für uns alle sein.
Ich meine, man kann ja auch nichts versickern, wo nichts ist. Ich meine, wenn der Rhein kein Wasser hat, kann man auch kein Rheinwasser versickern. Rüdiger, nochmal, also mal, jetzt muss ich mal ganz kurz einen Einschub machen. Ich hatte bei der Stadt angefragt, ob jemand also kommen möchte von der Stadt, um mit dir und uns über das Wasserkonzept zu reden. Und die hatten jetzt heute Nachmittag andere Termine. Schade, aber gut. Ich werde versuchen, mal die andere Position von dir einzunehmen. Wird mir schwerfallen wahrscheinlich.
Du vertrittst jetzt die Stadt, oder?
Nein, vertreten nicht, aber ich tue es so. Wie waren denn die Reaktionen auf der Stadt auf eure eure Analyse? Wir könnten noch einige Aspekte durchsprechen, aber es läuft uns langsam wieder mal die Zeit
davon. Die Reaktion
ganz kurz noch, ich habe mir das mal ein bisschen nachgelesen. Sie sagen nein, das kann die Stadt Frankfurt nicht leisten und es wird eine ausführliche Stellungnahme angekündigt.
Ja, es ist ja ein bisschen verwunderlich, dass diese beiden Sätze in der Tat in einem Artikel vorkommen, weil der erste Satz, Sie können das nicht leisten, der ist ja offenbar gesagt worden, ehe Sie unser Konzept geprüft haben. Denn Sie haben ja dann im zweiten Satz gesagt, Sie werden das Konzept prüfen und das tun Sie offenbar seit 2 Monaten, denn wir haben bisher keine Antwort erhalten. Also ist offenbar die Prüfung des Konzeptes doch eine etwas aufwendigere Angelegenheit und vor allen Dingen wird es von den Beteiligten etwas mehr Gedankenarbeit erfordern, als sie bisher beim Wasser investiert haben. Und die Zeit sei ihnen gegönnt. Aber wir müssen darüber diskutieren mit der Stadt, wenn sie die Antwort geliefert haben. Wir müssen uns die Antworten anschauen, die sie dann geben. Und dann können wir darüber richtig diskutieren. Also einfach sagen, es geht nicht, es ist zu teuer, das ist nicht richtig. Natürlich sehen wir ein, dass nicht diese vollen 47% jetzt binnen 1 oder 2 Jahren realisiert werden können an eigener Produktion. Aber zum Beispiel die Aktivierung von alten Wasserwerken ist auch ein Vorschlag, den wir machen. Das heißt, Wasserwerke, die man stilllegen musste, weil die Qualität des Wassers nicht mehr ausgereicht hat oder weil die Menge des Wassers nicht mehr wirtschaftlich war. So gibt es einige Wasserwerke in der Stadt, von denen man da nichts weiß, weil die einfach stillgelegt sind, vor sich hinschlummern, aber die Anlagen sind noch da. Wenn man die aktivieren würde, um Brauchwasser damit zu liefern, ja, kein Trinkwasser, sondern Brauchwasser auch. Um Brauchwasser zum Beispiel für das Gießen von Stadtbäumen und Stadtgrün, für die Verwendung durchs Grünflächenamt und so weiter. Wenn man sowas machen würde, dann hätte man schon wieder Trinkwasser gespart, ja, und hätte etwas Brauchwasser aus den eigenen Grundwasservorkommen gepumpt. Aber das kann doch kein Kostenfaktor sein. Also es wird doch die Stadt nicht sagen, nee, das können wir nicht machen. Ich meine, die Anlagen sind da, die müssen aktiviert werden und es muss kein sauberes Wasser rausgeholt werden, was trinkwasserfähig ist, sondern brauchwasserfähig. Dieser Brauchwasseraspekt ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder auftaucht und da muss die Stadt mal dran gehen. Und das im Konzept stand einfach nur drin, so allgemein, dass man weiß, das muss sein, aber man geht den Schritt nicht. Und wir hoffen, dass wir durch unser Insistieren auf diesen Themen und durch den Hinweis auf dieses Potenzial von 47%, dass wir die Stadt dazu bringen, dass sie da endlich mal sich in die richtige Richtung bewegt.
Wir könnten endlos weiterreden. Die Andrea nickt auch. Es werfen sich so viele Fragen auf. Noch Andrea, Rüdiger, kurz.
Einen kleinen Punkt, weil es immer um die Versickerung eben ging. Du hattest auch die Frage gestellt. Bei der Versickerung, viel wichtiger als die Versickerung aus Flüssen, ist die Versickerung von Starkregen. Wir haben ja jetzt, ist gerade die Starkregenkarte im Sommer veröffentlicht worden. Und die Starkregenkarte, wer sich die anguckt als Frankfurter Bürger, da kann man, glaube ich, sagen, ein Drittel der Frankfurter Bürger kriegt mindestens nasse Füße, wenn er aus dem Haus kommt bei Starkregen, je nachdem, wo der Starkregen ist in Frankfurt. Und die Starkregenproblematik geht ja einher mit dem Klima. Die Luft wird immer wärmer, die Wolken können immer mehr Wasser fassen und der Niederschlag kommt auf immer konzentrierter, auf immer kleinere Flächen. Das heißt, wenn oben am Taunushang irgendwo ein richtiger Starkregen niedergeht, dann überschwemmt das die ganze Landschaft darunter bis in die Stadt hinein. Und
Rüdiger, jetzt muss ich dich unterbrechen. Wir machen ehrlich wahrscheinlich, guck mal, vielleicht im Oktober, November nochmal eine Sendung, weil es so wahnsinnig vielfältig und breit gefächert ist, das Thema. Andrea, kurz zum Schluss. Wasser hat ein langes Gedächtnis. Ich glaube, der Ausspruch steht im anderen Zusammenhang. Haben wir ein ein Wasserversorgungsproblem? Aktuell schon? Zeichnet sich's ab?
Zumindest insofern, als dass tatsächlich einfach jeder von uns einfach auch schon mal so ein bisschen anfangen muss, umzudenken. Also im Grunde genommen kann jeder von uns wirklich im Haushalt einfach mal schauen, irgendwie, ob man nicht Wasser einsparen kann, ob man nicht vielleicht auch mal irgendwo Spülwasser oder was auch immer noch mal irgendwie Nudelwasser noch mal irgendwie verwenden kann, um Blumen zu gießen, was auch immer. Das gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann eben vielleicht auch gucken, irgendwie inwiefern Lebenswandel, inwiefern wir vielleicht mal auf einen Tag einschieben können in der Woche, wo es dann eben kein Fleisch gibt, weil eben Fleischproduktion einfach auch so viel Wasser braucht. Eine Kleidung braucht, die Herstellung von Kleidung braucht viel Wasser.
Nein, bitte nicht noch mehr Fässer.
Ewig, genau, das gibt, dann kann das noch ewig weit ausgehen.
Ja, genau, deshalb sage ich ja, wir müssen nochmal eine Sendung machen, weil es gibt so viele Aspekte. Und ich komme jetzt auf den Anfang der Sendung zurück. Ohne Wasser ist nichts im Fluss. Und ich habe mit diesem Fluss nicht nur den Fluss, das Fließgewässer gemeint, sondern das Leben an und für sich allgemein. Ja. Vielen Dank, dass ihr im Studio wart. Das war Dr. Andrea Sundermann vom Senckenberg-Forschungsinstitut und der Rüdiger Hansen vom BUND. Ich hoffe, es war für euch am Radio informativ, spannend, nachdenkenswert, wie auch immer. Danke euch beiden, dass ihr hier wart. Und wie gesagt, das Thema greifen wir nochmal auf. Bis sicher.
Bis bald.
Tschüss.
Und ich habe jetzt nur ganz schnell zwei Termine. Morgen am 27.08. gibt es am Martha-Wertheim-Platz in Sachsenhausen eine Demonstration. Es geht dabei um die Fortführung, Weiterführung, ähnlich in einem 9-Euro-Ticket. Das ist die eine Seite. Und noch viel spannender, am Sonntag gibt es eine Sternfahrt über die Autobahn ab der Messe hier in Frankfurt durchgehend bis nach Wiesbaden. Verkehrswende Hessen, Bürgerbegehren, Volksbegehren, Übergabe der Unterschriften. Informiert euch unter verkehrswende-hessen.de/sternfahrt oder einfach nur unter verkehrswende-hessen.de. Da gibt es viele Informationen zu dem Bürgerbegehren. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Musik. Ich habe jetzt nochmal Grateful Dead und passend zum Thema Weather Reports, Jude.